Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anwurf, der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Während wir sonst uns immer sehr sportlich, sage ich mal, orientieren und ausschließlich auf das Sportliche blicken, haben wir heute mal einen Gast, der, sage ich mal, ja, Zahlen, Daten und Fakten rund um den Handball nicht der sportlicher Natur sammelt, sondern eher, was sehen wir im Rahmen von Werbepartnern, die im Handball aktiv sind? Wie ist die Nachfrage? Was sind die Zuschauerzahlen? Wer guckt es sich an? Wo wird es sich angeguckt? Zu Gast heute bei mir Dr. Michael Zengel, der zum einen Marketingfunktion beim TV Großwallstadt aktiv ist, aber auch gleichzeitig Geschäftsführer und Mitgründer von 180. Michael, hallo und herzlich willkommen. Super, dass du heute die Zeit gefunden hast und nimm uns doch direkt mal mit. Was macht ihr und was machst du speziell sowohl bei Großwallstadt als auch in deiner Funktion bei 180?
Danke dir, Robin. Vielen Dank für die Einladung. Ein bisschen ungewöhnlich, bei dem Sport-Handball-Podcast auch mal angefragt zu werden. Ich habe mich riesig gefreut und würde gerne mal auch meine Arbeit vorstellen, weil ich ja beides irgendwie verbinde. Ich bin gebürtiger Großwallstädter, von daher mit dem Handballsport groß geworden, auch familiär bedingt. Mein Vater schon in den erfolgreichen 70ern, 80ern und auch in den 90ern Jahren noch Abteilungsleiter beim TV Großwallstadt, dementsprechend groß geworden mit Handball. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich auch, dass ich in meiner Rolle im Beruf als Agenturinhaber mit meinem Geschäftspartner Hendrik Fischer die Sportmarketingagentur 180 mit Sitz in Wiesbaden eben 2018 gründen dürfte und mich eben auch dem Handballthema widmen darf. Und freue mich jetzt auf den Austausch, Robin.
Das klingt nach einer richtigen Handball-Dynastie bei dir in der Familie. Gehen wir da doch drauf mal ein. Zuerst auf das Thema beim TV Großwallstadt. Aktuell Siebter in der zweiten Liga, relativ ausgeglichene Saison bisher gespielt. Auch lange Zeit natürlich in der Bundesliga präsent gewesen. Nimm uns mal mit ein bisschen in deine Aufgaben, die du dort wahrnimmst.
Ja, der TVG hatte 2011 war der TVG noch im Europapokalfinale gegen Göppingen, 2013 dann schon der Abstieg in die zweite Liga und 2015 hat es dann nicht mehr für die Lizenz gereicht, das heißt, da gab es den Zwangsabstieg. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich bin ja Großwallstädter und bin da auch ehrenamtlich im Hauptverein eben tätig gewesen und bin es ja immer noch. Und 2015 haben wir uns dann die Frage gestellt, also will man das Ganze, was man schon mal hatte, Profi-Handball in Großwallstadt weiterführen? Und ich habe mich auch dafür ausgesprochen, habe gesagt, jawohl, wir lassen uns den Versuch nochmal starten, also so können wir nicht abtreten, und haben uns dann zusammengeschlossen, erstmal als Projektteam mit vielen anderen, die eben auch das gleiche Ziel hatten, die TVG weiter zu unterstützen, und haben dann 2015 uns zusammengetan und 2018 dann die TV Großwallstadt GmbH gegründet, bei der ich dann auch als Gesellschafter mit eingetreten bin. So, und seitdem kümmere ich mich dann so ein bisschen natürlich auch um das Marketing in Verbindung auch mit 180. 180 hat auch beispielsweise das Markenleitbild für den TV Großwallstadt neu mitentwickelt und. Und da bin ich auch jetzt voll dabei, wie gesagt, in der ehrenamtlichen Rolle. Das macht unheimlich viel Spaß, an Wochenenden dann in der Halle zu sein und auch zu sehen, wie das Ganze auch jetzt wieder funktioniert hat. Wir sind aus der dritten Liga aufgestiegen in die zweite Liga, haben dann kurz auch nochmal einen Abstieg hinnehmen müssen, haben uns aber jetzt, denke ich, schon auch etabliert, einmal sportlich, indem man jetzt auch das Ziel ausgegeben hat, einen einstelligen Tabellenplatz eben zu erreichen und andererseits auch der Etat. Ne? Also 2015, da kann ich mich noch genau dran erinnern, da sind wir in der dritten Liga mit ca. 350.000 Euro für Etat gestartet und aktuell liegt er ja bei 1,5 Millionen. Sprich, es war ein langer Weg bis jetzt. Wir haben sehr viel Engagement gebraucht, um wieder dahin zu kommen, auch das Vertrauen wieder zurückzugewinnen von Unternehmen, die den TVG dann nicht mehr so unterstützen wollten, nachdem es natürlich nach der Insolvenz nicht mehr so gut gelaufen ist. Aber da sind wir natürlich sehr froh und stolz, dass wir das jetzt auch geschafft haben. Also haben wieder Vertrauen erzeugt, wir konnten Sponsoren wieder zurückgewinnen und ja, haben jetzt eine tolle Geschäftsführung mit Michael Spatz, den ja der ein oder andere Handballfan kennen dürfte, zusammen mit Stefan Wüst, der das auch ehrenamtlich als Geschäftsführer macht und ein tolles Tandem an der Spitze. Ja, die dafür sorgen, dass der Profi-Handball in der Region Untermain weiter gespielt werden darf. Und ja, ich hoffe und ganz viele in der Region, dass es irgendwann mal wieder gelingen könnte, mal wieder anzuklopfen an die erste Liga.
Du hast die Region Untermain angesprochen. Jetzt haben wir natürlich, Großwallstadt würde ich ganz einfach mal auch noch zum Umkreis Frankfurt zählen. Das ist natürlich eine extrem attraktive Region für das Thema Profi-Handball, weil die Nachfrage dort muss ja einfach da sein. Und es ist ja schon, sage ich mal, ein bisschen verwunderlich, dass es auch in dieser Ballungsregion jetzt nicht unbedingt mehr einen Handball-Bundesligisten gibt, oder nicht?
Ja, absolut. Und so haben wir das uns auch, die Frage haben wir uns auch gestellt, auch als EM-Standort. Ne? Also gab es in Frankfurt ja auch kein Handball zu sehen. Und daraufhin haben wir uns auch entschieden zu sagen, komm, lass uns auch mal ein Spiel in Frankfurt austragen. Das haben wir jetzt im April gegen Traditionsduell gegen Dankersen-Minden, wo wir einfach den Handball ein bisschen auch wieder nach Frankfurt bringen wollen. Wir spielen ja als bayerischer Verein für den Hessischen Handballverband. Also von dem her gesehen sind wir ein hessischer Handballverein und freuen uns dann auch im April, so ein Spiel in Frankfurt auch präsentieren zu können. Und ja, du hast es richtig gesagt, eigentlich liegt da viel Potenzial und wir hoffen uns natürlich ein paar Effekte, dass wir den einen oder anderen Partner doch überzeugen können, doch auch in unsere Handballmannschaft zu investieren.
Damit kommen wir dir vielleicht direkt zu deinem zweiten Engagement, deinem hauptamtlichen, beruflichen Engagement bei 180, wo du eben genau in diese Themen, ja, sag ich mal, Einblick hast und die Zahlen und Daten genau analysierst, ihr sie auch einsammelt, ob so eine Region eben diese Attraktivität bietet, wie die Nachfrage ist. Das ist nämlich 180. Erzähl uns da vielleicht mal, mit welcher Idee ihr gestartet seid und wie sich das entwickelt hat und was ihr jetzt konkret alles heute macht, wenn sich das überhaupt alles so schnell zusammenpasst.
Ja, jetzt kommen wir zum richtigen Leben, genau. Das andere ist ja Hobby, das ist der Beruf und da freue ich mich einfach, dass ich mit Hendrik Fischer seit dem Jahr 2018 super erfolgreich zusammenarbeiten darf. Es macht unheimlich viel Spaß und wir sind eine klassische Sportmarketing-Agentur, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette jetzt im Sportmarketing, das heißt Design, Kampagnen, Strategie unterwegs ist. Der kleine, aber feine Unterschied zu unserem Wettbewerb ist aber, dass wir die Daten in den Mittelpunkt unserer Agentur stellen. Sprich, seit unserer Gründung 2018 haben wir wirklich jedes Projekt mit Marktforschung begleitet. Und da sprechen wir nicht von Votings, ne? Also wirklich repräsentative Marktforschung. Und haben eine Vielzahl von Daten gesammelt. Und irgendwann haben wir uns die Frage gestellt, was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Daten, die wir auch für unsere internen Zwecke eben erhoben haben. Und die Idee war einfach, ein Statista für das Sportbusiness zu bauen. Also Zugang aller Sportbusiness-Marktteilnehmer auf eine Datenbank, in der wir alle Daten, die wir erheben, zur Verfügung stellen gegen eine Lizenzgebühr, so wie das Statista ja auch macht. Der Unterschied zu Statista sammelt Sekundärquellen, sprich sie durchsuchen das Internet, schauen nach spannenden Insights und stellen es auf ihre Plattform. Wir dagegen erheben alles selbst. Das heißt, wir machen jede Woche Marktforschung zu den verschiedensten Themen im Handball, unter anderem für unsere Kunden in der Handball-Bundesliga. Viele Grüße an Frank Leitmann, der ganz viel mit den Daten arbeitet bei der HBL, aber auch beispielsweise Line, der neue Streaming-Anbieter für das Handball, wo wir auch gerne die Daten zur Verfügung stellen, aber auch ganz, ganz viel im Fußball natürlich, ja, weil im Fußball Sponsoring, die Vermarkter, ganz viele Vereine natürlich dann auch auf Daten angewiesen sind. Und dieses, ich nenne es mal kleine Statista, das macht unheimlich viel Spaß. Das sind wir seit 2 Jahren am Markt und entwickeln uns da kontinuierlich in Deutschland, aber auch in internationalen Märkten, so dass wir neben unserem eigentlichen Geschäft, der Sportmarketingagentur, eben noch eine Research-Achse mit dem Statista eben gebaut haben oder mit unserer 180-Database. Und ja, freuen uns eben, dass wir uns gegenseitig auch innerhalb von 180 mit den Daten gegenseitig unterstützen können. Sprich, wenn wir eine Kampagne haben für einen Kunden, so begleiten wir das natürlich marktforscherisch genauso, als dass wir dann unter der Woche Marktforschung, repräsentative Marktforschung eben für unsere Database durchführen.
Sehr spannendes Thema. Vielleicht kann sich der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin da jetzt im ersten Moment nichts wirklich komplett Konkretes drunter vorstellen. Deswegen lass uns doch vielleicht nach einer ganz kurzen Pause einmal auf ja, konkrete Marktforschung zu blicken im Rückblick auf die Handball-Europameisterschaft, bei der ihr nämlich auch aktiv wart. Und da gucken wir uns mal ein paar Zahlen an nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf der Handball-Talk. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause bei Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de mit Dr. Michael Zengel, dem Geschäftsführer von 180 Sports Marketing und ja, ehrenamtlich auch beim TV Großwallstadt aktiv. Und wir wollen uns einmal konkrete Zahlen im Rahmen dieser Marktforschung angucken und werfen dafür einen Blick zurück auf die soeben erst stattgefundene Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Da habt ihr nämlich mit 180 sowohl vor der Europameisterschaft als auch zum Ende der Europameisterschaft einige Zahlen und Daten und Fakten erhoben. Zum einen rund um das Thema Sponsor Awareness, also Wahrnehmung der Sponsoren bei der Europameisterschaft, aber auch welche, sage ich mal, Werbeplatzierungen im Kontext der Handball-Europameisterschaft am interessantesten, am spannendsten waren für die Vermarkter, für die Sponsoren, die Werbetreibenden. Und ihr habt euch auch noch angeschaut, wo haben die Zuschauer, wo haben Handball-Enthusiasten und vielleicht auch neue Handballfans die Handball-Europameisterschaft verfolgt. Und lass uns vielleicht auf dieses Thema zuallererst einmal eingehen, nämlich die Channels und Plattforms. Also über welche Kanäle haben die Zuschauer größtenteils die Handball-Europameisterschaft verfolgt? Und da gibt es natürlich einen großen Gewinner und das ist und bleibt Live-Fernsehen, sage ich mal.
Ja, absolut. Also wenn die Nationalmannschaft spielt, dann schaltet eben ganz Handball-Deutschland ein. Da muss man ein bisschen auch unterscheiden zwischen Handballfans, die die HBL verfolgen und Handballfans, die die Nationalmannschaft vor allem bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder auch vielleicht im Sommer dann bei der Olympiade verfolgen. Und das funktioniert eben in dieser Vielzahl vor allem über die öffentlich-rechtlichen AD und ZDF, die das natürlich im Programm hatten. Sehen wir natürlich starke Zahlen hinsichtlich Verfolgung des Live-Spiels, aber auch für so einen Newcomer Dein, der auch Spiele übertragen hat, zeigen sich dann auch schon passable Werte, die ja dann auch in die Verlängerung gegangen sind. Das sehen wir schon dann auch in der jüngeren Zielgruppe, dass eben dann nach dem Livestream bei Dein sehr gerne auch auf Instagram geschaltet wird und wird dann ein spezielles Format von Stefan Kretschmann angeschaut und. Also von daher klar, in der Masse, im Gros, live im TV, im Stream, auch über die Mediathek, im Real Life, vor allem AD und ZDF dominant.
Jetzt möchte ich natürlich hier in diesem Rahmen nicht unbedingt zusätzliche Werbung für die ganzen Werbepartner im Rahmen der Europameisterschaft machen. Aber was eure Zahlen was eure Marktforschung natürlich gezeigt hat, ist, dass einer der Hauptsponsoren und Werbepartner dieser Europameisterschaft, Lidl, mit weitem Abstand, sage ich mal, die größte Awareness, die größte Wahrnehmung unter den Zuschauern und unter denjenigen, die sich mit der Handball-Europameisterschaft interagiert haben, gewonnen haben. Und danach splittet es sich schon ziemlich auf, würde ich mal sagen. Und maximal die Deutsche Bahn als Mobilitätspartner ist noch ein großer Partner. Wie hat Lidl, was glaubst du, wie Lidl das geschafft hat?
Also es ist wirklich ein besonderes Ergebnis, weil wir ja viele solche Erhebungen schon gemacht haben und auch in anderen Sportarten so einen Abstand. Und auch über die zwei Wochen ist wirklich selten, wenn wir uns die Frage natürlich auch gestellt haben. Also Lidl ist natürlich schon auch bekannt als Handballpartner. Nochmal einen Schritt zurück zur Methode. Also es ist eine ungestützte Sponsoring-Bekanntheit. Das heißt, wir haben die Leute befragt, ohne eine Hilfe. Wir haben einfach die Frage gestellt, an welchen Sponsor, an welchen Partner, welches Unternehmen kannst du dich denn spontan erinnern, wenn du jetzt an die Handball-Europameisterschaft und an die Sponsoren denkst. Und dass der Lidl schon im Vorfeld mit 30% ins Rennen geht, weil man es eben als Handballsponsor eben auch bekannt ist, aber dann nach den zwei Wochen auf 44% ungestützte Sponsoring-Wahrnehmung kommt, das ist schon besonders. Und das haben wir natürlich den Cases auch angeschaut. Sie aktivieren es einfach ganz gut. Ne? Also sie sind dann der Fresh Food Partner, der auch während den Spielen immer auch zu sehen ist. Also wir haben so eine Box gesehen mit den Lied, nicht nur Bandenwerbung, sondern sie spielen das über ihre gesamten Kanäle eben aus. Es gab Werbespots im TV mit Schmiso und. Also das haben sie schon richtig gut gemacht, gut verlängert, gut vernetzt und eben auch aktiviert. Und das hat uns auch mal gezeigt, dass eine reine Sponsoring-Sichtbarkeit, also ein Logo, das auf der Bande ist, das aber nicht aktiviert wird, dass das nicht so in Erinnerung bleibt. Ne? Und wir haben ja noch viel mehr gefragt, außer was wir in der Pressemitteilung eben gemacht haben. Der nächste Schritt ist ja dann auch die Passfähigkeit abzufragen und dann auch abzufragen, Mensch, jetzt hast du das Sponsoring gesehen, jetzt hast du das Unternehmen noch besser kennengelernt. Jetzt gut, bei Lidl ist natürlich schon Bekanntheit auch grundsätzlich da, aber habe ich mich denn mit dem Unternehmen beschäftigt? Gab es einen Impuls, dass ich dann auch zu Lidl gegangen bin und habe mir dann Produkte gekauft? Und das ist ja natürlich auch noch total spannend, wenn man dann in die Analyse im Detail anschaut, wie das dann auch noch funktioniert. Ja, dass man sagt, okay, man erreicht eben die Handballfans in einem emotionalen Kontext. Die Werbung ist nicht störend, wird nicht als störend empfunden. Und wenn man das sehr geschickt und kreativ aktiviert, dann hat man einen maximalen Werbeerfolg. Und das haben wir hier bei Lidl gesehen. Und ja, du hattest es gesagt, auf dem zweiten Rang ist die Deutsche Bahn. Auf dem dritten Platz haben wir die DKB, die ja auch als Handballsponsor eben auch schon bekannt ist, aber das auch sehr gut aktiviert hat, wenn auch auf einem geringeren Niveau jetzt als bei Lidl, weil Lidl einfach auch sehr dominant hier in den Ergebnissen oder auch generell aufgetreten ist.
Eine Besonderheit, beziehungsweise etwas, was ich bei den von euch nach außen kommunizierten Zahlen, veröffentlichten Zahlen extrem interessant und komisch aber auch finde, ist die Tatsache, der Nachfrage, welche Advertising Spaces, also welche Werbeplatzierungen dem Zuschauer am meisten ins Auge fallen. Und da ist mit über 50% die Werbeplatzierung auf dem Trikot der Spieler zu sehen. Aber jetzt sehe ich, wenn ich mir diese Zahl angucke, über 50% auf dem Trikot des Spielers, den Haupttrikotsponsor der deutschen Handballnationalmannschaft, nämlich Auto Hero, nicht unter den Top 10 in der Wahrnehmung dieser Handball-Europameisterschaft. Wie kann denn das zusammenspielen?
Genau, so wie wir es auch gerade schon ein bisschen erklärt haben. Also eine reine Sichtbarkeit hilft dir nicht. Sie haben es nicht aktiviert. Das ist Auto Hero. War auch nicht alleine auf dem Trikot. Ne? Das ist natürlich jetzt auch ein Handballtrikot, ein bisschen anders als jetzt ein Fußballtrikot. Auch Lidl war auf dem Trikot, auch auf jedem Trikot aller teilnehmenden Mannschaften als Sponsor. Haben natürlich auch ein großes Rechtepaket gebucht, muss man ja auch sagen. Also wirklich diese Präsenz, was Lidl da aufgebaut hat, plus auf jedem Trikot ja auch noch mit dabei zu sein, das ist schon dominant und dann verliert natürlich in der Aufmerksamkeit der Rezipienten eben auch der vermeintliche Hauptsponsor, der mittig des Trikots eben platziert ist.
Ja, das ist interessant, auf den Plätzen 2 und 3 nach den Trikots der Spieler ist klassische Werbung über LED-Leinwände oder die Bande etc., das ist zusammengefasst. Aber eben die Besonderheit, die wir beim Handball natürlich auch noch haben, nämlich die Werbeplatzierung auf dem Hallenboden. Mhm. Das sind so die Top 3. Wer gerne noch etwas tiefergehendere Zahlen haben möchte, der kann zum Beispiel auf der Seite von 180 Sports einfach Sportsmarketing einfach vorbeischauen oder auf LinkedIn. Glaube ich, habt ihr einen Newsletter, darüber bin ich zum Beispiel darauf aufmerksam geworden, auf diese Zahlen. Kann sich das dort einmal anschauen.
Ja, gerne beim Newsletter anmelden. Mein Geschäftspartner Hendrik, der ist immer sehr fleißig und versendet immer die neuesten Statistiken, die wir erheben. Und das funktioniert auch wirklich ganz gut. Ansonsten einfach auf 180-db.com draufgehen und sich einfach mal informieren über unsere Plattform. Da findet sich für jeden Marktteilnehmer im Sportbusiness sicher was Interessantes.
Eine letzte Sache noch, die ich relativ interessant finde im Rahmen der Handball-EM, dann können wir dieses Thema Handball-Europameisterschaft auch abschließen, ist, dass ihr eine Frage damit reingeworfen habt, inwiefern die Handball-Europameisterschaft die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer, sage ich mal, positiv beeinflussen kann. Und ja, nimm uns da mal mit rein, wie das irgendwie zusammenhängt und wie ihr darauf gekommen seid, das auch noch mit abzufragen.
Ja, weil wir schon auch in mehreren Studien wir gesehen haben, dass es so ein, nennt sich den Host-City-Effekt, ne? Wenn man als eigenes Land ein großes Event jetzt immer unabhängig von der Sportart eben austrägt, dass es schon eine Euphorie in der Bevölkerung auch auslösen kann und sagt, Mensch, das hat jetzt mal Spaß gemacht, vielleicht auch ein bisschen abgelenkt von den ganzen politischen Unruhen und Schwierigkeiten, die sich auch jeder in seinem Umfeld ja auch mit wahrnimmt und einfach eine schöne Veranstaltung, eine erfolgreiche Veranstaltung, wie es jetzt auch die Handball-Europameisterschaft war in Köln, wirklich ein Handballfest. Das kann schon auch Auswirkungen haben auf das nächste kommende große Fest, auf die Fußball-Europameisterschaft. Und wir haben gesagt, das fragen wir nochmal ab, um diesen Host-City-Effekt sozusagen mal auch schwarz auf weiß zu haben. Und genau das kam ja auch raus, dass die Handballfans, das sind ja nicht wirklich die Fußballinteressierten, die wir befragt haben, sondern die Handballfans an sich, die ja auch, sage ich mal, nicht nur Handballfans sind, sondern die auch für Fußball interessieren, sagen, jawohl, das hat uns wieder richtig Spaß gemacht und jetzt freue ich mich eigentlich auch mehr auf das Fußball, als es irgendwie vorher war.
Ja, dann kriegt das DFB-Team wenigstens hier noch ein kleines bisschen Zustimmung in dieser Umfrage, wenn es in allen anderen Umfragen auch eher schlecht aussieht, zumindest im Moment. Aber dann lass uns vielleicht die EM hinter uns lassen und nach einer kurzen Pause einmal ja wieder, sage ich mal, in den Liga-Alltag zurückkehren und vielleicht auf das Thema Handball allgemein, was die Nachfrage, was die Mediennutzung etc. geht, allgemein blicken, um da auch nochmal zu schauen, wo steht der Handball in Deutschland und wie kann er sich entwickeln. Aber das nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf, der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder zurück bei Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Wir haben erfolgreich, beziehungsweise wir haben auf eine erfolgreiche EM zurückgeblickt, unter dem, ja, sag ich mal, unter dem Aspekt der Vermarktung beziehungsweise der Wahrnehmung verschiedener Werbepartner im Rahmen der Europameisterschaft, was natürlich bei einer Heim-EM ja etwas Dankbares ist. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt, ja, nicht weiter, sondern vielleicht etwas mehr in die Breite, nämlich schauen mal auf eine Handballsaison in Deutschland, auf eine Handball-Bundesliga-Saison. Und es gibt häufig die Diskussion, beziehungsweise der Handball muss mehr Werbefläche bekommen, er muss häufiger ins Fernsehen, er muss dem Fußball nacheifern. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, muss er überhaupt dem Fußball nacheifern oder muss der Handball einfach seinen Platz, sage ich mal, in der deutschen Sportlandschaft finden und das mit den entsprechenden Partnern zusammen tun? Und ja, da würde es mich mal interessieren, deine Meinung zu hören, sage ich mal, nicht nur aus Sicht als Marktforscher, aber auch als Sicht, als ja, weil in deiner Position beim TV Großwallstadt.
Ja, also erstmal würde ich trotzdem schon mal die Bonetti-Brille erst nochmal aufhaben wollen, weil es einfach, es sind immer die ähnlichen spannenden Ergebnisse. Ich habe es zu Beginn gesagt, wenn die Nationalmannschaft spielt, da haben wir über 20 Millionen Handballinteressierte, die einschalten, Top-Einschaltquoten und dann kommen wir zur Bundesliga und dann flacht es ja so ein bisschen ab. Also die Konversion von ganz vielen Handballinteressierten hin zu echten Handballfans der Handball-Bundesliga, da stockt es ja so ein bisschen. Und da fragt man sich immer, warum klappt das denn nicht so beim Fußball? Warum sind da eben nicht so große Zuschauermassen zu finden? Aber es ist einfach so aus der Historie und aus der Kultur des Handballs eben auch, dass jeder, der auch Handball spielt, erstmal seinem Verein nachfiebert oder auch da die Daumen drückt und sei es nur Oberliga, Landesliga, dann ist man da zu Hause und geht nicht unweigerlich mit Fanshirt dann eben zum Next in der Nähe den Bundesligisten, der in der Nähe eben Handball spielt. So, das ist ein bisschen ein anderes Fantum, würde ich es jetzt mal nennen. So, das ist dass es so ist. Und dann haben wir natürlich auch so, dass wir ein älteres Publikum beim Handball noch haben gegenüber dem Fußball, wobei da gerade ziemlich viel passiert auch, finde ich, und ziemlich viel Gutes, weil wir eine wirklich tolle Sportart haben, eine authentische Sportart, die richtig viel Spaß macht, und das hat die Europameisterschaft auch gezeigt. Und jetzt muss man einfach das hinbekommen, dass viele am Ball bleiben, dass man dann auch, wenn viele sagen, Mensch, Handball ist eine tolle Sportart, ich möchte mich jetzt bei einem ortsansässigen Verein eben anmelden, dass dann eben auch Trainer da sind, die Kinder aufnehmen, die Jugendlichen und denen eben den tollen Sport beibringen. So, das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wenn dann so ein großes Event stattfindet und alle dann über Handball sprechen. So. Und da glaube ich, sind wir schon auf einem guten Weg und auch mit dem neuen Medienpartner Dein, der ja wirklich eine super Plattform für alle da geschaffen hat, wo man wirklich in der ersten Liga, zweite Liga, Frauenbundesliga eben sich die Handballspiele anschauen kann. Ich finde, wirklich einen attraktiven Preis und hat eben den Zugang oder kann den Zugang bekommen zu allen möglichen Spielen. Und ja, da profitieren ja auch die Vereine ja auch davon. So, das heißt, das Ganze wird ja, ich bin ja in meiner Rolle beim TVG dann auch wieder unmittelbar dabei. Es führt ja zu einer wirklich stetigen Professionalisierung des Produkts Handball, so dass wir natürlich dann auch Workshops haben, auch mit der HBL zusammen eben alle Woche oder alle zwei Wochen eben ein Schulfix, wo eben auch besprochen wird, wie kriegt man den Spannungsbogen noch besser hin, dass man praktisch schon unter der Woche auf Social Media seine Spiele anteasert, um die Aufmerksamkeit eben auf das Spiel zu lenken. Und da kriegt man ganz viel Unterstützung, indem man einfach auch viel Bildmaterial nutzen darf, was vorher bei dem vorigen TV-Vertrag nicht möglich war, um einfach auch die Leute, wie gesagt, auf das Spiel zu lenken und dann eine höhere Aufmerksamkeit zu erzielen.
Definitiv, was Dein auf die Beine gestellt hat, ist ja sehr, sehr lobenswert und freut mich persönlich und uns, sage ich mal, die wir Anwurf hier als Podcast betreiben, natürlich enorm, weil es einfach die Wahrnehmung, die Reichweite des Handballs natürlich auch mal steigert. Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ist, was würde der 180 Michael mit dem Einblick, den er dort hat, dem Großwallstadt Michael raten, im Sinne, also mit Blick auf, wie positioniert sich, sollte sich Großwallstadt positionieren in der Vermarktung nach außen, weil daraus kann natürlich vielleicht auch, jetzt ist natürlich nicht jeder unserer Hörer bei einem Zweitligisten, sage ich mal, ehrenamtlich aktiv, aber das lässt sich vielleicht auch einfach ableiten auf die eigenen, auf das eigene Team, auf den eigenen Verein, der natürlich auch Leute ansprechen möchte und seine Attraktivität steigern möchte.
Ja, das Schöne ist ja, dass ich 180 und Großwallstadt ja verbunden habe und es ja den Austausch ja auch gibt. Und ich hatte es ja auch schon zu Beginn gesagt, wir mit einem Markenleitbild einfach mal auch gestartet sind und auch das Corporate Identity auf den richtigen Stand gebracht haben, dass wir ein tolles Trikot-Design haben, dass wir uns da stetig professionalisieren, auch in der Geschäftsstelle, und dass man eben dann für die Werte, die ein Verein ja auch in sich trägt, also die DNA, die jetzt nicht aufgesetzt kommt und sagt, ja, heute sind wir mal ein bisschen nachhaltig oder wir sind irgendwie traditionell oder wir sind irgendwie authentisch, sondern wir haben das intrinsisch sozusagen von innen heraus befragt und haben da sehr viele Workshops dann auch mit den ganzen beim TVG auch gemacht und gesagt, okay, für was steht denn der TVG, für was soll der zukünftig stehen? Und diese Werte muss man dann eben auch nach außen ehrlich transportieren, diese auch leben. Und das funktioniert ja auch ganz gut. Und das hatte ich ja auch schon ein bisschen skizziert, wo der TVG herkam, wo er war und wo wir jetzt stehen. Das passiert ja einerseits natürlich mit guten Leuten an der Spitze, mit Michael Spatz und Stefan Wüst, die das hervorragend machen, aber auch mit dem gesamten Verein der gesamten Region, die dahinter steht und sagt, jawohl, das ist ein toller Verein. Die machen auch viel für die Jugend, für die Region um den TVG, und da unterstützen wir den Verein. So, und dann geht es Schritt für Schritt, das geht nicht von heute auf morgen, aber man braucht schon, finde ich, einen Plan, einen strategischen Plan, wie man die nächsten 3, 4, 5 Jahre angehen will, und das arbeitet man dann Step by Step am besten ab.
Da drücke ich euch natürlich auf jeden Fall die Daumen bei. Der TV Großwallstadt ist ja für mich, der jetzt 33 Jahre alt ist, definitiv immer noch ein sehr großer Name im Handballsport. Und ich glaube, dass dieser Name und diese Marke, nenne ich sie mal, vielleicht auch wiederbelebt werden kann, sowohl sportlich als auch emotional. Du hast es schon angesprochen, dass ihr natürlich auch in der HBL aktiv seid und unterwegs seid mit 180. Mhm. Magst du vielleicht mal preisgeben, wenn möglich, wen du so als Best Practice in der HBL bezeichnen würdest? Wer nimmt sich eure Daten zu Herzen und leitet daraus wirklich erfolgreich auch etwas ab?
Also wir haben die HBL an sich als Organisation, als Kunden, jetzt nicht ein Verein, wobei wir schon mal auch für die Rhein-Neckar-Löwen eine Marktforschung machen konnten, die war aber exklusiv. Aber die HBL nutzt natürlich die Daten, wenn beispielsweise eine neue App oder ein neues Fantasy-Manager-Spiel auf den Markt kommt, um da ein bisschen vorzufüllen, verschiedene Fragestellungen strategischer Natur, die bei uns eben dann eingebrieft werden und die wir dann für die HBL auswerten. So. Und das machen wir für die HBL, aber auch für andere Verbände und Organisationen. Und ja, da haben unsere Kunden schon einen schönen Zugang, zumal man auch als HBL in unserer Datenbank ja auch die Werte anderer Verbände sieht und beispielsweise dann im Benchmark sich ja auch vergleichen kann. Das finde ich immer am spannendsten, genauso wie Zeitreihen. Ne? Also Zahlen, die wir erheben, die jetzt 2-3 Jahre zurückliegen, die sind jetzt nicht alt in dem Sinn, sondern die haben schon noch Relevanz auch für die Zukunft. Dann bestimmte Zeitreihen eben sehen, wie hat sich was entwickelt. Also dieses Zeitreihe, dieses Benchmark, das ist ein wichtiger Faktor unserer Datenbank. Und glaube ich, funktioniert ganz gut. Und dann sind wir auch happy, wenn unsere Kunden happy sind.
Du hast andere Verbände bereits angesprochen. Welche Verbände sind denn zum Beispiel noch datengetriebener, sage ich mal, als der Handball?
Noch Datengetriebe. Also der Fußball erstmal ist schon auch so, dass wir sehr fußballlastig hier in der Agentur waren oder sind. Wir sind damals 2018 mit Mainz 05 sozusagen als erster Kunde gestartet und haben uns auch peu à peu eben uns einen Namen erarbeitet, gerade im Bereich auch Marktforschung. Die Deutsche Fußballliga ist natürlich sehr datengetrieben, der DFB ist natürlich sehr datengetrieben, gerade im Bereich Sponsoring. Die TSG Hoffenheim ist sehr datengetrieben und. Wir haben noch Basketball, die Eishockey, der Deutsche Olympische Sportbund dürfen wir nicht vergessen, auch die Deutsche Sportjugend. Da haben wir einen ganz, ganz, ganz tollen Case, der eigentlich richtig zu unserer Agentur passt. Den kann ich nochmal ganz kurz erzählen. Das war eine große europäische Ausschreibung. Da ging es, oder es ging darum, nach Corona Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung zu bringen. Das war eine Ausschreibung, wo wir gedacht haben, ja, da werden wir nicht so viele Chancen haben als noch sehr junge Agentur am Markt. Und da ging es darum, eben ein Konzept auf die Beine zu stellen. Und wir als Sportmarketingagentur mit Datenbezug haben natürlich erstmal eine Marktforschung gemacht und haben festgestellt, dass die Jugendlichen ja doch auch, obwohl sie sehr an Sport interessiert sind, so als Vorbilder eher so ihre Musiker haben oder YouTube oder sehr viele auch auf TikTok unterwegs sind und haben eigentlich eher ein Musikkonzept dann abgegeben mit Sport. Mit Vincent Weiss als Testimonial. Und diese Idee hat natürlich super Anklang gefunden und wir haben diesen Pitch gewonnen. Und das zeigt so ein bisschen, wie wir bei 180 eben arbeiten. Also nicht nur ein Bauchgefühl, wo wir sagen, ja, das könnte doch gut funktionieren und lass uns doch ein Sportkonzept für Jugendliche irgendwie schreiben, dass die wieder zum Sport zurückkommen, sondern nein, lass uns vorher eine Marktforschung machen und schauen, wie es doch am besten funktioniert. Und da gab es jetzt verschiedene Comeback-Kampagnen und das ist halt was uns eben dann auch ausmacht und das Kreative mit den Daten zu verbinden.
Spannend. Vielleicht abschließend noch die Frage, was du dir in der Doppelfunktion, in der Funktion bei 180, aber auch als beim TV Großwaldstadt für den Handball, sage ich mal, für die Zukunft wünschen würdest, wo der Handball hingehen kann und wie der Handball sich erfolgreich positionieren kann.
Ja, was groß einschätze ich. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Zuschauer schaffen würden, in die Halle zu kommen. Vor allem das jüngere Publikum. Und das ist, glaube ich, ist wirklich auch die Hauptaufgabe, was ganz viele Handballvereine eben auch haben, den Nachwuchs wirklich dann auch mit habe ich auch schon ein bisschen so gesagt, mit Training und allem drum und dran und Trainer, die auch sich ehrenamtlich engagieren, eben zu bekommen, dass sie eben dann nicht zum Fußball wechseln, sondern beim Handball bleiben, dass sie gerne in die Halle kommen, dass wir vielleicht auch ein bisschen familienfreundlichere Anwurfszeiten bekommen würden. Es ist nicht immer so toll, wenn dann Samstagabends eben die Spiele sind. Ne? Wir haben sehr gerne die Spiele auch sonntags, nachmittags, wo dann eben Schulklassen bei uns eingeladen sind. Und ja, das macht natürlich am meisten Spaß, wenn dann nach dem Spiel, wenn man dann auf die Halle schaut oder den Hallenboden und die ganzen Kinder dann nochmal sich selbst probieren und aufs Tor werfen, das gibt es ja auch nicht so auf den anderen Sportarten, dass man eben nach dem Spiel nochmal aufs Spielfeld gehen kann und. Und da finde ich immer, das ist ein richtiges Familienfest und das würde ich mir wünschen, dass das noch weiter ausgebaut wird, dass wir viele Jugendliche und Kinder in die Hallen bekommen und ja, für den Handballsport begeistern können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und ja, lass uns hoffen, dass es in Zukunft so sein wird. Jeder, der Bock hat, etwas tiefer zu gehen, Zahlen zu verfolgen, Daten mal zu sehen, wie sieht es aus, wie war es bei der Europameisterschaft, wie entwickelt sich das Ganze, der ist bei euch, glaube ich, gut aufgehoben. Ich habe es schon gesagt, bei LinkedIn gibt es Newsletter von euch. Einfach mal auf der Seite vorbeischauen. Spannende Insights für jeden, wie gesagt, der so ein bisschen Zahlen-Nerd ist. Ich mag es total gerne. Deswegen bin ich sehr gefreut, Michael, dass du heute bei uns. Und ich bedanke mich bei dir und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Ja, Robin, vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, bis bald.
Alles klar.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de